Wenn wir jetzt genau auf dein Buch schauen, da hast du im ersten Teil eures Buchs die Frage gestellt, warum Care-Arbeit weiblich geworden ist und es auch bleibt. Vielleicht schon mal als Teaser, es liegt wohl nicht an den Genen, so viel kann ich mal spoilern, aber welche historischen Prozesse haben dazu geführt, dass Frauen häufiger diese Arbeit machen? Was denkst du?
Also es ist auf jeden Fall nicht die Steinzeit gewesen. Ne? Ich höre dann öfter sozusagen nochmal den Stereotyp, dass in der Steinzeit Männer jagen waren und Frauen die Kinder versorgt haben. Das ist absoluter Unsinn und wird auch wissenschaftlich mehrmals widerlegt. Sondern dieser Prozess, wer was macht, das ist gesellschaftlich konstruiert. Also so wie wir zusammenleben, das wird von uns gelebt und durch die Historie geprägt. Und wir haben hier sozusagen die Industrialisierung im Expliziten aufgenommen, wo es um die Arbeitsverteilung ging und es zwei Sphären gab, in dem Sinne die Produktions- und die Reproduktionsarbeit. Heißt, es gab im Laufe der Industrialisierung wurde immer mehr die Arbeit aus dem Haus in Fabriken gebracht und es wurde in Fabriken gearbeitet und es wurde dann sozusagen getrennt, die Bereiche, was im Haus passiert, wird von Frauen übernommen und das, was in der Fabrik im Außen, also der Produktion passiert, wurde von Männern übernommen. Und dann wurden diese Bereiche immer weiter getrennt und es wurde immer mehr die Produktionsebene, also das, was im Außen passiert und produziert, immer höher bewertet und als wichtiger gesehen die Reproduktionsarbeit, die zu Hause passiert. Und darauf basiert auch unser Wirtschaftssystem. Es muss im Außen ganz viel gearbeitet werden und produziert werden und Wettbewerb. Aber ohne die Reproduktionsarbeit, also die Fürsorgearbeit, die zu Hause stattfindet, funktioniert es nicht. Nun ist es so, dass aber diese Fürsorgeaufgaben, Bildung, Erziehung, Kinderbetreuung, die werden deutlich schlechter entlohnt und deutlich weniger anerkannt und werden mit Weiblichkeit gleichgesetzt, während das im Außen arbeiten mit Männlichkeit gleichgesetzt wird. Also ne, wenn ich produziere und nach außen gehe, das ist und das im Außen wird entsprechend als höher bewertet als das, was zu Hause passiert. Aber wie schon gesagt, wir brauchen alles. Ne? Jeder macht irgendwie mal was im Außen, jeder baut mal was, jeder produziert was und jeder ist irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise fürsorglich. Ne? Und Gesellschaft hat eben das aber so strukturiert über die Geschichte, dass der eine Bereich im Außen vornehmlich von Männern produziert wird und die Fürsorge vornehmlich von Frauen übernommen wird. Und noch eine kurze Zahl dazu, es ist gerade die neue Zeitverwendungsstudie rausgekommen, wo nachgeprüft wurde, wer denn eigentlich wie viel arbeitet. Und da hat sich von 2012 zu 2022 nicht so viel verändert. Täglich arbeiten Männer für so Fürsorgeaufgaben so circa 2 Stunden 33, während Frauen 3 Stunden 48 arbeiten. Und wie gesagt, wir sind hier noch im binären System. Zahlen zu queeren Akteuren, queeren Menschen gibt es da nicht bisher.
Okay, ja, das werden dann wahrscheinlich hoffentlich neuere Forschungen bald mal zutage fördern. Kommt ja natürlich dann auch darauf an, ob die Leute auch irgendwie out sind, quasi formal. Aber warum kommt es noch heute dazu, dass Männer weniger Lust haben, in Care-Berufen zu arbeiten? Was denkst du?
Genau, ich habe ja sozusagen in dem Bereich gearbeitet bei Dissens Institut für Bildung und Forschung Berlin und wir haben uns das konkret mal angeguckt, als auch mit Jungen zu dem Thema gearbeitet und ich habe auch ein bisschen dazu geforscht und Artikel veröffentlicht und es zeigt sich so, dass diese Rollenverteilung oder diese Zuschreibungen schon ganz früh passieren, welche Tätigkeiten wie Kinder erlernen. Zum Beispiel die Emotionalität oder die Beziehungsfokussiertheit, die wird eher Jungen abgesprochen und eher Mädchen zugesprochen. Und so hast du schon sozusagen von früh über diese Annahmen, die Zuweisungen, schon früh wird gelernt, irgendwie nicht so emotional zu sein von männlich gelesenen Menschen. Und das hat eine Konsequenz später auch für die Berufsorientierung. Das Alltägliche wird nicht als richtiger Beruf angesehen. Ne? Als Beruf wird eher angesehen, was im Außen passiert, was irgendwie, ne, Politik, Technik, Wissenschaft, das sind ja auch die Berufe, die in der Gesellschaft mehr Anerkennung und mehr Lohn bekommen, während Menschen in der Kita oder in der Schule oder in der Reinigung, die kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung, weil das alltäglich ist. Und deswegen, oder es ist ein Grund, sozusagen, dass Männlichkeit sehr verbunden ist mit dem, ich will irgendwie will einen Beruf haben, wo ich Prestige habe. Also Männlichkeit wird das sozusagen erlernt bzw. erwünscht. Und dann kommen so Fürsorgeberufe nicht so sehr in Betracht bzw. werden schon früh aussortiert. Und dann sind alle Berufe, die irgendwie sehr körpernah sind und mit Pflege verbunden haben, da gehen Männer weniger rein. Also es war spannend, sozusagen in der Studie ist halt rausgekommen, wenn sie soziale Berufe wählen, dann eher die hochdotierteren bzw. die körperferneren, aber je körpernäher sozusagen Berufe sind, desto weniger wählen Jungen diese. Also um es nochmal zusammenzufassen, die Fürsorgetätigkeiten werden nicht als männlich definiert und beziehungsweise in der Schule auch schon dann von anderen zum Beispiel sanktioniert, hey, du willst dieses oder jenes werden oder Erzieher werden, das ist ja ein bisschen eigenartig, also wird irgendwie jetzt nicht so oft gefördert und das führt dazu, dass weniger Jungen schon von früh an das überhaupt in Betracht ziehen und dann wird es unwahrscheinlich, dass sie später so einen Beruf wählen.
Da sieht man, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen den mangelnden Sichtbarkeiten von Männern in Care-Berufen und inwiefern sich Kinder solche Berufe dann vorstellen können, weil sie keine Role Models für die Care-Arbeit haben. Es gibt ja auch den Begriff des abwesenden Vaters zum Beispiel. Spannend finde ich auch eure Beobachtung um Uncaring Masculinities, die ihr als Teil von einer hegemonialen Männlichkeit seht. Also ihr schreibt in eurer Veröffentlichung, die Auseinandersetzung mit Care-Arbeit erfordert eine Auseinandersetzung mit Geschlechtermachtverhältnissen. Das sollte nach vielen Jahrzehnten feministischer Debatten klar sein, denn noch scheinen Männer in diesen Debatten immer noch seltsam abwesend zu sein. Was denkst du, warum sehen Männer da keine Gründe, etwas an dem Status quo zu verändern?
Ich würde sagen, auch aufgrund von Privilegien und weil es keine Notwendigkeit ist für Männer. Es gibt da für viele, nicht alle, gibt es da nicht den Leidensdruck. Wieso sollte ich was verändern, wenn es mir doch gut geht? Beziehungsweise ich doch gar nichts wahrnehme von dem, was eigentlich schon alles passiert. Ne? Also das, was eben hintergründig an Fürsorge schon passiert, wird oft gar nicht wahrgenommen. Ne? Und dann gibt es eben halt nicht den Willen dazu. Ne? Und das sehe ich dann eben halt in den Seminaren, die ich dazu gebe, zum Thema Fürsorglichkeit und Männlichkeit, dass da wenig bis keine Männer sind, sondern vor allen Dingen weiblich gelesene Menschen. Und das hat vielfältigste Ursachen. Ich will aber vielleicht auch nochmal auf den positiven Aspekt zeigen, was gut ist, ist, dass sich das sukzessive, nicht schnell, aber sukzessive ändert. Der Anteil von Männern in Kitas ist leicht größer geworden. Also das ist gestiegen sozusagen, was in Großstädten zum Beispiel schon 9% an männlichen Kita-Erziehern, als auch, ich sag mal, nur die Einführung der Elternzeit, dass Väter auch Elternzeit nehmen, das ist auch wichtig. Da geht definitiv viel, viel mehr. Ich will aber sozusagen aber auch schon beleuchten und es passiert ein bisschen. Und je mehr sozusagen das gesehen wird und alltäglich wird, dass eben halt Männlichkeit mit Fürsorge verbunden wird, je alltäglicher ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass mehr Männer in Fürsorgeberufen sind oder sich dafür interessieren, beziehungsweise es auch akzeptiert wird. Und es ist aber auch nicht nur die Frage von außen sozusagen, der gesellschaftlichen Ebene, sondern auch, wie wichtig ist mir Fürsorge eigentlich für mich selbst? Ne, da geht es ja sowohl um die Fürsorge für mich selbst als auch für andere. Welchen Stellenwert hat das im Vergleich zum Aktivsein, ich muss hier irgendwas schaffen etc.? Der Diskurs findet meistens nicht statt bei männlich gelesenen Menschen, sich da, ne, damit aktiv auseinanderzusetzen.
Ja, ich denke, aus euren Beobachtungen wird auch klar, dass diese Schieflage in Verteilung von Care-Arbeit unter den Geschlechtern bereits im Privaten anfängt und dann auch im großen Maß die Berufswelt beeinflusst. Was wäre denn der gesellschaftliche Mehrwert von sogenannten Caring Masculinities?
Also nochmal zum Konzept Caring Masculinities. Das ist ein Konzept, wo überlegt wird, wie Fürsorglichkeit und Männlichkeit, eine nicht hegemoniale Männlichkeit zusammengebracht werden können, also wie Fürsorge ein Bestandteil davon ist. Und wie wir schon gesehen haben, werden in der traditionellen Männlichkeit alle weiblichen Werte werden nicht gelebt. Und jetzt geht es darum, genau das Gegenteil zu machen. Eben halt eine Beziehungsorientierung zu stärken, eine Gleichberechtigung zu stärken, eine Gewaltfreiheit zu stärken und eine Fürsorgeorientierung. Also dieser Fokus auf das Miteinander. Und dieses Konzept sozusagen wurde unter anderem mitentwickelt von Alice Gambo und geht auf andere zurück, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, fällt mir bestimmt gleich noch ein. Und wir haben das sozusagen versucht, pädagogisch umzusetzen, also in die Praxis und haben dazu Projekt gemacht. Und der Vorteil sozusagen wäre es, wenn es aus der Pädagogik sozusagen, wenn es da implementiert ist, dass sich halt da nochmal die Rollenbilder ändern können und die Utopie, also wie gesagt, Utopie ist eben halt, sich das einfach nur mal vorzustellen, wenn 5-10% der Männer im Durchschnitt liebevoller, freundlicher und friedlicher wären. Ne? Nur ein kleiner Anteil, aber wir fangen mal 5 bis 10% an. Und meiner Interpretation nach würde das schon viel ändern. Also weil alles ist über die übertriebene Männlichkeit strukturiert oder fast alles in unserer Gesellschaft. Und wenn sich das ändern würde und einfach noch mehr Männer sagen würden, nee, so wollen wir nicht leben. Das ist nicht das, was irgendwie im Fokus ist, sondern eben halt das friedliche, liebevolle, vielfältige Zusammenleben. Ne? Und ich spreche eben halt hier nicht nur von Cis, sondern auch natürlich von Transmännlichkeiten. Und wenn wir einen Weg finden würden, dass das noch gestärkt werden könnte, diese Art und Weise zusammenzuleben, würden wir, glaube ich, in einer anderen Welt leben, die nicht über Abwertung, Ausgrenzung basiert, sondern eben halt über Beziehung und sich miteinander auseinandersetzen in einer friedlichen Weise. Und das sollte früh gelernt werden.
Ja, ich hatte da auch eine Passage aus eurem Buch rausgesucht, und zwar schreibt ihr: Nur wenn es gelingt, spezifische Alltagspraktiken und ein Bewusstsein für die tiefgreifenden Potenziale von Caring Masculinities zu vermitteln, wird eine Überwindung eines geschlechtssegregierten Arbeitsmarktes und somit die Umgestaltung der Geschlechtsorientierung in unserer Gesellschaft möglich. Und du bemängelst dann auch, dass es oft keine Vermittlung von Caring Masculinities Konzepten in der pädagogischen Arbeit gibt. Fällt dir vielleicht ein Beispiel ein, auf welcher Ebene das aber trotzdem vielleicht bereits passiert? Und siehst du in Bereichen der pädagogischen Arbeit noch Potenzial, das weiter auszubauen?
Ich sag mal, Fürsorge an sich passiert, ne? Die Kinder lernen das, Fürsorglichkeit, und das ist auch immer Bestandteil der Pädagogik. Nur nochmal diese explizite Verbindung von Fürsorge und Männlichkeit, die kommt nicht so oft vor. Also dieses explizite Fördern und Fordern von Jungen oder schon früh sozusagen auch Fürsorge zu übernehmen und ihren Teil sozusagen dazu beizutragen. Das wächst sozusagen, es gibt ein Interesse im akademischen Feld auf jeden Fall, das pädagogisch anzugucken, und wir bei Distance haben ein paar pädagogische Konzepte dazu schon entwickelt und Methoden, wie eben Fürsorglichkeit gestärkt werden kann und das eben halt von den Männern ausgeht. Soll ich noch auf das pädagogische Beispiel eingehen zum Beispiel?
Ja, sehr gerne. Da hatte ich auch einen spannenden Punkt gefunden in eurem Buch, dass ihr nämlich so ein Beispiel aus der Spielecke im Kindergarten angeführt habt, wie Jungs mit Dinos spielen. Meintest du das? Oder?
Ja, genau. Ja. Wir hatten ein Beispiel dazu genommen. Es gab eine Situation in der Kita, wo Jungs immer mit Dinos gespielt haben, und wenn die mit Dinos gespielt haben, ging es immer darum, wer den Tyrannosaurus Rex hatte, den T-Rex, und dann hat der alle anderen totgebissen. Und das ist immer wieder passiert, und dann war sozusagen die Frage, wie kann da in dem Sinne interveniert bzw. begleitet werden, dass die Jungen neben diesem aggressiven Spiel miteinander eben halt andere Spielweisen lernen. Und es geht darum, nicht dieses zu verbieten, sondern alternative Möglichkeiten aufzumachen. Und haben einfach mal ein bisschen gebrainstormt und sozusagen ein paar Lösungen gefunden bzw. Ideen mitgegeben, dass zum Beispiel die Dinos alle Namen bekommen und dass nämlich Gewalt weniger passiert, wenn die Leute und die Dinos dann individualisiert werden. Ein Beispiel, man könnte sagen, wenn die Dinos sich totbeißen, also es vorher ankündigen den Kindern, wenn sie sich totbeißen oder es wieder so laut wird, dann sterben sie halt, dann sind sie halt weg. Also explizites Wegnehmen könnte man nehmen. Man könnte aber auch einen Reporterin dahin schicken und sagen, der die Dinos mal interviewt, wie es denn eigentlich damit geht, sowohl zu beißen als auch gebissen zu werden. Oder eine andere Möglichkeit ist ein Sanitäter-Dino, der dann den anderen hilft. Oder eine vierte Möglichkeit ist, eine fünfte ist sozusagen, die Dinos alle nochmal mit Fähigkeiten zu bestücken oder einfach mal zu sagen, wer kann denn von welchen Dinos was gut. Also sozusagen den Fokus des Spiels nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zu leiten und leiten, nicht nur auf die Konkurrenz. Also sozusagen verschiedene Spielmöglichkeiten mitzugeben, die eben halt Fürsorge beinhalten. Ne? Und darum geht es, andere Spielmöglichkeiten, Welten da in der Kita sozusagen aufzumachen. Jetzt nicht zu sagen, dürft und sollten nicht mehr so spielen, sondern eben halt vielleicht mit reinzugehen und diese Möglichkeiten mit anzubieten. Und ich wollte noch nachliefern, Caring Masculinities basiert unter anderem auf Nancy Fraser, hat das schon sozusagen vorgedacht, und Carla Elliott. Grundlegend haben die das Konzept mit erdacht.
Ja, ich kann auch sagen, dass du, also was du so beschreibst, ich habe lange auch in Kitas gearbeitet im Elementarbereich und habe auch so sehr positive Erfahrungen damit gemacht, dass man halt quasi Möglichkeiten für Rollenspiel nochmal mehr ausbaut. Und also tatsächlich oft sind halt die Spiele von Jungs irgendwie dann doch recht gewaltvoll, und auf der anderen Seite hat man dann irgendwie auch so ganz andere Rollen bei Mädchen und das dann irgendwie eher so Vater, Mutter, Kind, also ich meine, es ist auch irgendwie ein bisschen problematisch, aber halt so, also in so einer Familienkonzept halt gespielt wird, so von so einer Kleinfamilie. Genau.
Genau, und da sozusagen, da auch dann Geschlecht aufzuweichen und zu sagen, alle können alles, ne, unabhängig von Geschlecht, ob jetzt binär oder nicht binär, ne, und sozusagen, das wäre dann sozusagen auch ein Ziel von dem Konzept.
Ja, Dinos haben nämlich auch Familien.
Richtig, und das ist, genau, das ist das Spannende, dass irgendwie Fürsorglichkeit mit Dinos überhaupt nicht zusammengebracht wird, aber irgendjemand muss ja die Eier auch ausbrüten.
So sieht es aus.
Ja. Gerne. Und noch ein Hinweis zum Abschluss. Wir schreiben gerade mal aktuell ein Buch zum Thema, wie Fürsorglichkeit auch gelernt werden kann von Männern, so ein Selbstreflexionsbuch. Und das soll im Herbst im Unrast Verlag erscheinen.